Die Reise im Telekom-Sport-Podcast-Abteilung Basketball geht heute in den hohen Norden. Wir besuchen die EWE Baskets Oldenburg und die Eisbären Bremerhaven, vergessen aber nicht, dass am Sonntag ein Klassiker ansteht. Brose Bamberg gegen den FC Bayern München. Der Telekom-Sport-Podcast Abteilung Basketball jetzt.
Basketball ist das Beste, was es gibt auf dieser Welt.
So, wir fangen einfach an. Ich sage ganz schnell guten Tag. Und Alex, wenn Sie Tippgeräusche hören, mach mal, Alex. Klack, 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 klack. Der macht hier noch rum mit seinem MacBook.
Guten Tag.
Weil er so beschäftigt ist. Guten Tag.
Ich kann nicht selber sprechen. Ich muss.
Viele wichtige Dinge stehen an bei Telekom Sport. Und Alex Dächern ist mit den wichtigen Dingen betraut, vertraut. Und man traut ihm zu, diese wichtigen Dinge zu erledigen. Also wir haben viele positive Rückmeldungen auf unseren Podcast, dafür vielen Dank. Ich werde oft angesprochen in den Hallen dieser Welt und die meisten sagen, das ist total super. Es gibt welche, die sagen, immer nur Bayern und Bamberg.
Ja, gibt's die?
Ja, die gibt's, klar.
Ja.
Also nicht, wenn ich in Bamberg bin und nicht, wenn ich in München bin, aber es gibt das, es gibt die Situation.
Du bist doch immer nur bei den Bayern, weil du ja der Haus- und Hofkommentator bist, der Bayern. Hast du die Bettwäsche gewaschen?
Aggressive Grundstimmung.
Wenn du mich jetzt provozieren
möchtest. Ja, genau, ganz vorsichtig. Apropos Sveti ist Skifahren.
Schöne Grüße.
Wir haben das nicht vergessen, er kommt bald zu uns. Boah, wo war ich jetzt? Ach so, genau. Immer wieder nur den Süden, ja, immer nur Bamberg, Bayern. Und heute machen wir mal den Norden.
Oh.
Genau, wir machen eine Nordtour, in dem wir zwei Gäste anrufen, die im Norden Basketball spielen, beziehungsweise der eine ist Trainer.
Da wird Basketball auch gespielt?
Shots fired. Vorsichtig, Herr Dächernd. Ja. Als Österreicher sind Sie natürlich dann noch unter besonderer Beobachtung, wenn Sie unsere Mannschaften nördlich, für dich ja schon nördlich der Donau, da ist ja alles für dich schon Wüste oder wie nennt man das? Tundra? Tiger? Was ist da, was war nochmal der Unterschied zwischen Tundra und Tiger?
Tundra und Tigra?
Nee.
Das ist dein Auto, oder? Es gab irgendwann mal eine iTunes-Store.
Du hast überhaupt keine Ahnung. Was habe ich für ein Auto? Ein Tigra? Um Himmels
Willen. In einer Rezension steht, du sollst bitte aufhören, über dein Auto zu sprechen.
Echt?
Mhm. Kannst du dich erinnern? Das waren die ersten paar Episoden. Da war das noch Thema. Da hast du auch versucht, ein Sponsorship noch
zu akquirieren. Ja, wir haben immer noch keinen Sponsor. Also weder hat sich VW gemeldet, wegen meines Tiguans.
Stimmt, VW Tigra heißt er
noch. Tigra. Noch wegen der zahlreichen Nutzung unserer Apple-Produkte. Noch unseres Adelholzner Mineralwassers, was wir hier trinken.
Ich nehme einen Schluck.
Das war nämlich schon mehrfach dieses Geräusch, auch on air. Auch da haben wir noch keinen Sponsor. Aber wie gesagt, wir sind offen, weil wir sind extrem käuflich.
Das stimmt.
Genau.
Aber wie war das jetzt nun mit Tundra? Weil
ich bin verwirrt.
Erklär mir das doch.
Bitte. Ja, ich muss das. Wenn ich jetzt die genaue Definition gebe von Tundra, dann weiß ja jeder, dass ich in den letzten 7 Sekunden gewikipediert habe. Tundra, auch Kältesteppe, ist ein Begriff aus der Geografie und bezeichnet verallgemeinernd einen bestimmten Landschaftstyp der globalen Maßstabsebene. Also die einleitenden Sätze bei Wikipedia werden auch immer komplizierter.
Kraut und Rüben?
Und Tigra ist was ganz anderes. Das gibt es, glaube ich, gar nicht. Opel Tigra.
Gibt's, oder?
Ja, es gibt einen Opel Tigra.
Das ist dein Zweitwagen.
Aber ich dachte, das wäre auch was, irgendwas mit Steppe.
Ja, vielleicht sollten wir
beim Sportlichen bleiben. Wir reden über Alba Berlin gegen Brose Bamberg. War das ein komisches Spiel?
Es war ein spannendes Spiel.
Es war sehr spannend, aber es war so.
Es war komisch, ja.
Das ist nicht mehr das Bamberger. Also das Bamberg hat ab und zu Ausreißer, wie jetzt wieder mal in der Euroleague ab und zu.
Panathinaikos, was war da los?
Genau. Aber dann sind wieder, sagen wir, das sind eher Ausreißer. Ihr Alltag ist doch recht stark fehlerbehaftet.
Das ist korrekt.
Und das wundert mich dann schon. Also sie kriegen irgendwie, jetzt sind sie jetzt Achter der Tabelle. Und das ist ein Thema unseres heutigen Podcasts. Der Meister Bamberg ist Achter. Der Vizemeister Oldenburg ist Siebter.
Mhm.
Also wir reden immer über Bamberg und den Absturz.
Ja.
Der Vizemeister ist nicht abgestürzt. Ich habe jetzt dabei mich mit denen unterhalten, die sagen, ach, ich spiele wieder eine ganz gute Saison. Wo ich auch denke, aha, okay, gut, wenn das so.
Das ist, weil du die Champions League nicht verfolgst.
das ist zu. Das ist korrekt. Also ich verfolge die Basketball,
ja.
Ich verfolge sie nicht in dem Maße wie die Euroleague logischerweise und die
Turkish Eurocup. Airlines Euroleague.
Die Seven Ways Eurocup.
Seven Ways? Mhm. Seven Days.
Seven Days. Mhm. Oh, stimmt. Da dachte ich immer, das wäre ein Reiseunternehmen, aber das ist ein Ernährungsunternehmen.
Ein Croissant Unternehmen, wie der Franzose sagt. Also sie bieten auf jeden Fall Croissants, Croissants an.
Warum nennt man denn seinen Croissant-Schuppen Seven Days?
Weil du an allen Tagen der Woche zum Frühstück ein leckeres, gar nicht künstlich aussehendes Gebäck, eine Firma namens Seven Days, genießen kannst. Okay. Möglicherweise.
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 Hast du schon mal was von denen gegessen?
Ich habe in fremdländischen Ländern im Ausland immer wieder.
Sprachlich bist du natürlich.
Im Ausland,
ja.
Dort, dort wird das Pfeil geboten in so 7-Elevens, was thematisch gut passt.
Mhm. Du hast es also schon mal gegessen?
Nein.
Bist du schon mal Turkish Airlines geflogen?
Gute Frage. Ich glaube nicht.
Hast du einen Kredit von der Easy Credit für den Anspruch genommen?
Nein, habe ich nicht, aber stell noch eine Frage weiter und die kann ich dann positiv beantworten.
Hast du schon mal Gatorade von der NBA G-League getrunken?
Das ist doch nicht die nächste. Okay, ja, Gatorade habe ich schon mal getrunken, habe ich für als nicht trinkenswert abgespeichert und habe es verworfen. Aber es gibt noch einen sehr basketballnahen Sponsor, der jetzt nicht mit der Liga zu tun hat, sondern eher mit.
Jetzt bin ich mit Ernährung?
Nein.
Oh, Trivia-Time.
Spontan Trivia.
Also es gibt einen basketballnahen Sponsor.
Ja.
Den du schon mal, dessen Produkte schon mal benutzt hast.
Du auch.
Ich auch?
Mhm.
Aber ich benutze ja nur
Apple. Nicht immer zu deinem Wohlwollen.
Nicht immer zu meinem Wohlwollen? Mhm. Oh, jetzt bin ich immer gespannt.
Aha. Wir haben, glaube ich, neulich gerade sehr intensiv drüber gesprochen auch. Ja.
Ist es auch ein Namensgeber von einer Liga?
Nein.
Ist das ein Namensgeber von einem Verein?
Nein, geh mal weg von Liga und denk mal an andere Spiele, die stattfinden, die wir neuerdings auch alle live zeigen.
Ah, Inkdiba.
Ding, ding, ding.
Inkdiba, die Inkdiba. Ja, mit der hatte ich ein kurzes, aber dann am Ende auch. Also ein kurzes.
Ja, man konnte es auf Twitter verfolgen.
Ja, ich war selten in meinem Leben so sauer. Das war ganz untypisch, dass ich da. Aber gut, ist egal, Thema ist durch.
Jedenfalls.
Ja,
um das abzuschließen. Wegen Nowitzki. Weil die natürlich das so lange so präsent gemacht haben und ich das unterstützen wollte, als ich nach Deutschland gezogen bin, als Wirtschaftsflüchtling.
Über Salzburg Konto. Oder über welche?
Salzburg Zwischenstation, 2,5 Jahre, korrekt, ja. Dann bin ich den Walserberg rauf. Da macht man keine Witze. Also.
Schlussende!
Ja. Aber da bin ich, ja.
Da bist du,
da okay. Bin ich, so wie du.
Was ist dein Lieblingsspot von Nowitzki, bitte, Inkdiba?
Wow.
Das sind ja alle ganz lustig. Also für deutsche Verhältnisse cool. Ist das ja wirklich.
Ich kann mich ja speziell erinnern an den, als es irgendwie darum ging, einen Sea in einem Spielzeugladen, einen Bobbycar zu erreichen.
Ja, das ist auch mein Lieblings.
Und Dirk muss ja nie einen Satz sagen, er grinst ja dann immer nur und kommt rein und so, ja, hat das schon im Griff und irgendwie dann.
Der Junge will ja das Bobbycar haben und die Mutter verbietet
es. Ah ja, genau, stimmt.
Und dann guckt der Junge da so hoch und Nowitzki holt ihm das Bobbycar runter und dann ist die Mutter natürlich sickig.
Ja, sie macht gute Miene zum bösen Spiel.
Ja, aber
weil, sagt, auch, was will man denn dem
Dirk? Aber sie muss dann das Bobbycar ja quasi kaufen für den Jungen.
Ja, aber sie kann ja, wenn sie nicht selbstständig ist, dann kann sie auch einen Kredit oder einen Dispo bei der Inkdiba.
Bei der Easy Credit.
Bei der Easy Credit natürlich. Also Kredite, Easy Credit. Also
wenn wir nach der Sendung keinen Sponsor kriegen, dann weiß ich es auch nicht. Wir sind zu allem bereit. Ich hoffe, das hat man gemerkt. Wir sagen ganz oft Markennamen. Wir sagen auch, dass wir sie nutzen, dass wir sie gut finden, obwohl wir einige Sachen noch nicht benutzt.
Ja. Wir sind auch ein Familienpodcast.
Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen.
Wir nähern uns dem Schwerpunkt des heutigen Themas.
Ja. Wir kriegen die Kurve wieder ganz deutlich zurück zum Sport.
Wir werden also mit Oldenburg reden, beziehungsweise mit Oldenburg nicht, sondern mit einem Spieler aus Oldenburg und mit dem Trainer von Bremerhaven. Der Nachfolger ist von dem Herrn, der gerade seine Mutter gegrüßt hat. Das ist also unser Schwerpunkt.
Sebastian Machowski grüßte seine Mutter.
Genau, Sebastian, das war
jetzt. Der Dreiergott.
Der zweifache Sieger des
Legenden-Dreier-Shootouts.
Legenden-Dreier-Shootouts, wobei das auch wieder in Kombination steht zu unserem ersten Gast mit Phil Schwedhelm, der ja auch schon bestimmt das irgendwann mal ein Dreier-Shootout gewonnen hat. Der ist ja jetzt seit 17 Jahren in der BBL, der wird jemand irgendwann mal da.
Und der dieses wahnsinnige Video hatte mit den 94 von 100 oder so.
Ach, war das von ihm?
Ich glaube schon.
Okay, also aus dem Training dieses Ding, ne? Genau, hast recht.
Boah. Ja.
Alex hat echt ein Gedächtnis, das ist immer ein Junges, da kommt das lässt wirklich nach im Alter, das hätte ich ja nicht gedacht. So, unser altes Spiel, wenn wir längere Sätze bilden und unsere Aussagen sich verschachtelt und verschwurbelt anhören, dann suchen wir nebenher Telefonnummern im
iPhone. Ich muss dich aber auf jeden Fall noch ein, zwei Fragen zum Wochenende muss ich dir schon noch stellen.
Ja, mach doch, ich suche die Nummer.
Ich mach schon.
Ich habe die Nummer.
Es gab ja noch ein anderes Spitzenspiel, Erster gegen Vierter. Dass du meines Wissens auch vor Ort verfolgt hast in der Tätigkeit des Fernsehfachkommentators.
Fernseh- und digitale Endgeräte.
Ja, stimmt.
Also man muss das ja heute, man muss ja wirklich in dieser Zeit sehr vorsichtig sein mit allen
Formulierungen. Ja, siehst du dich als Fernsehkommentator oder als Streaming-Kommentator?
Also ich würde sagen, da braucht man, muss man das unterscheiden?
Nein, in deinem Alter nicht mehr.
In meinem Alter. Du glaubst, dass es in deiner Generation Unterschiede gibt? Ja, gibt's ja nicht. Gibt den Fernseh, gibt's ja nicht. Nee, das war auch ein super Spiel.
Das war wirklich.
Und das Interessante war,
ja,
ich gehe vor dem Spiel zu Raul Korner und sage zu ihm: Raul, tu mir einen Gefallen, mach's mal ein bisschen spannend. Nicht, dass ihr hier hinkommt und habt da keinen Bock drauf. Nee, wir wollen ja gewinnen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich möchte nicht so knapp verlieren. Wenn ich verlieren will, dann lieber so deutlich.
Interessant.
Aber nicht so mit 3 Punkten.
Okay.
Und jetzt war ja am Ende waren es 8 Punkte und es war gefühlt noch deutlich knapper.
Genau, das war die 8 waren eigentlich.
Das
waren
war ja nur wegen Freiwürfen
nochmal am Ende.
Und es war ja wirklich.
Sie ließen sich nicht abschütteln.
Und es ging um die Geschichte, dass man sich ja eventuell, wenn alles super läuft, beziehungsweise beide ihr Halbfinale gewinnen beim Top 4 in 2 Wochen, live bei Telekom Sport. Nicht ganz in 2 Wochen.
Live und kostenfrei.
Und kostenfrei.
Ja, das 17. 18. Februar. Mhm. Say it out loud.
Dann werden sie im Finale aufeinandertreffen. Und da sagte er, wäre es für die Psyche besser,
sie kriegen auf den Sack,
wenn sie mit 30 Punkten verloren hätten.
Wegen offener Rechnung und so.
Nee, das habe ich nicht verstanden.
Ja, vielleicht.
Wenn so. Ich doch weiß, ich habe mit 30 verloren, dann denke ich doch im Unter-, Ober- und Seitwärtsbewusstsein, ich habe keine Chance.
Und deswegen bist du kein Coach.
Deswegen bin ich kein Coach.
Naja, vielleicht sind das so Psychotricks, die man nur versteht, wenn man eine Mannschaft.
Wenn ich doch knapp verliere, ja, dann weiß ich doch, ich bin nah dran, ich hab sie, beim nächsten Mal habe ich sie. Mhm. Also beim nächsten Mal, wenn das und das noch klappt, wenn ich mit 30 verliere, denke ich doch, boah, die sind halt echt besser und. Also sag mal.
Ich stell dir, ja, also ich kann das auch nicht, ja, ich finde beides
hat was. Du willst mir widersprechen, aber du findest kein Argument.
Ich finde immer ein Argument, um dir zu widersprechen. An dieser Stelle brauche ich es nicht, weil ich finde, ich habe beide recht. Wir sind ja ein Familienpodcast. Da treffen wir uns in der Mitte. Aber nun die Fachfrage. Kann Bayreuth in einer Serie die Bayern schlagen?
Ja, die Fachfrage ist, glaube ich, wenn ich sie erweitern darf, kann überhaupt jemand in einer Serie die Bayern schlagen? Und diese Frage würde ich mit Nein beantworten.
Aktuelle Situation, erste Playoff-Runde. Bayern gegen Bamberg, gegen Brose Bamberg.
Ja, natürlich, genau.
Der FC Bayern München.
Der FC Bayern München, Bayern ist ja der Sponsor und Brose bei Bamberg. So haben wir das gelernt, das kommt nicht von mir. Gut, also abgesehen davon momentan sicherlich, aber man darf nicht vergessen, was sich alles ändern könnte, wird, jetzt ist die Nummer wieder gelöscht, wenn man nicht sofort auf Anrufen klickt, das ist doch ein Telefon. Ja,
du gibst das einfach mir dann und ich mach das dann.
Das ist ein Fritz-Phone, das ist... kann man das auch sponsern oder können die uns sponsern?
Dann muss ich was
Positives sagen. Dann werden die Bamberger ja keine Euroleague mehr spielen, wenn die Playoffs da sind. Ja? Und dann haben sie mehr Kraft.
Ja, das stimmt. Also da ist alles möglich. Also das ist klar. Also Bamberg in einer Serie gegen Bayern immer noch alles möglich, meiner Meinung nach. Du hast die Nummer eingegeben, das heißt, ich mache mal so und mal so. Dann ist sie jetzt drin und gespeichert. Moderne Technik.
Wir haben noch 3 Minuten, dann müssen wir den Herrn anrufen.
Eben, deswegen würde ich die Frage kurz umformulieren. Sie war nämlich etwas zu spitz formuliert. kann Bayreuth eines der vermeintlichen Spitzenteams in einer Serie schlagen? Also wir sprechen von Bamberg, wir sprechen von Berlin, sprechen von den Bayern. Von wem sprechen wir noch?
Ludwigsburg ist Dritter.
Ludwigsburg ist Dritter, danke dafür.
Hat man gar nicht so auf der Matte, ne?
Nee, das muss... Die sneaken da einfach und bleiben da und haben auch noch weniger Spiele, glaube ich, als die anderen und sind trotzdem.
Also Bayreuth kann, glaube ich, in einer Serie nicht die Bayern schlagen.
Mhm. Wird sehr schwer. Sie können sie...
Ich habe immer noch also so viel Respekt vor Bamberg. Also ich denke immer noch, dass also man traut sich gar nicht zu sagen, dass Bamberg in einer Serie verlieren könnte, außer jetzt gegen die Bayern. Irgendwie auch nicht gefühlt auch gegen Alba.
Ja, vorstellbar. Gegen ja, Alba.
Weiß ich nicht.
Ja, Peyton Siever war super. Ja, Peyton Siever auch super Interview hinten raus wieder beim Kollegen Zander.
Der war echt
ja, also,
sehr gelöst.
Der auch meint, der hat eigentlich immer Schmerzen, aber sobald er spielt, vergisst er sie halt. Ja, Bayreuth, Gabe York muss man auch hervorheben. Robin Amazon natürlich mega Partie gemacht. Also wenn der auf so einem Level auch nur ansatzweise konstant performt, dann...
Ja, das ist das Thema, ne? Konstanz.
Aber das ist einfach ein super spannender Spieler.
Das ist ein ganz spannender Spieler. Der hat Kraft wie zwei Ochsen.
Eine Athletik.
Schnelligkeit ohne Ende.
Ja.
Und wenn er denn das wirft er auch noch. Also da muss ich mal ehrlich sagen, bin ich froh, dass er auch in der Nationalmannschaft der Nation helfen möchte. Der ist ja wieder nominiert.
Gut.
So, wir rufen mal an jetzt.
Ja,
bevor wir uns hier. Du hast das Telefon, du musst.
Ich hab's dir weggenommen. Und das zu Recht.
Aber jetzt habe ich die Statistiken. Jetzt habe ich. Mach du mal, ruf ihn mal an, damit ich noch ganz schnell die Statistiken aufrufen kann von dem Herrn. Denn wir müssen ihn ein bisschen. Zack. So, da haben wir ihn. Aus Oldenburg in Oldenburg, Philipp Schwedherrn. Grüß dich, Phil.
Hallo.
Ja, erstmal lieben Dank für deine Zeit. Nicht erschrecken, an meiner Seite ist auch noch mein lieber Kollege Alex, der vielleicht die ein oder andere extrem fachliche Frage stellen wird.
Schönen guten Tag.
Okay.
Ich bin ja eher so der Typ, der fragt immer nur, wie geht's dir und wohin wechselst du? Sowas, weißt du so.
Ja, so kennen wir dich. So kennen wir
dich. Okay, wie geht's dir denn?
Mir geht's gut. Es hängt ja immer das Wohlbefinden sehr viel auch vom sportlichen Situation ab. Und da haben wir jetzt so über die letzten Wochen und Monate haben wir uns ziemlich verbessert und sind jetzt eigentlich überall in beiden Wettbewerben in einer ganz guten Position. Insofern bin ich da ganz entspannt.
Mhm. Meister ist ja Brose Bamberg und ihr seid der Vizemeister. Bamberg ist jetzt Achter und ihr seid jetzt Siebter. So. Aber du sagst jetzt, also in Bamberg brennt der Baum, der Busch, der ganze Wald und da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Und du sagst mir jetzt, in Oldenburg ist alles super und ihr habt euch verbessert? Das ist aber Understatement, oder wie nennt man das?
Ja gut, man muss natürlich immer so auf der einen Seite sehen, was so die Ziele und Ambitionen sind und auf der anderen Seite auch so vom Momentum her. Ne? Mhm. Also wir haben bis Ende November, Anfang Dezember haben wir, wenn wir gewonnen haben, nicht wirklich überzeugend gespielt und gewonnen und standen da schon deutlich schlechter irgendwo da. Und jetzt mittlerweile, auch nach ein paar personellen Veränderungen, sieht man einfach, dass wir immer mehr den Basketball spielen, den wir uns irgendwo vorstellen.
Mhm.
Und insofern da eine Zuversicht irgendwo eingekehrt ist.
Ja.
Und einfach dieser Glaube an uns und das, was wir können und wo wir hinwollen, dass wir die Ziele erreichen können, der sehr stark da ist und wir letztlich auch, glaube ich, auch wieder, das ist ja alles so eng zusammen, ich glaube, irgendwie nur einen Sieg von Platz 4 oder 5 entfernt sind, was auch irgendwo die Region ist, wo sich, glaube ich, keiner beschweren würde, wenn wir da am Ende der regulären Saison landen.
Mhm. Ja, du hast die personellen Veränderungen angesprochen, das gab ja mit Brian Allen diese Geschichte. War das so der Knackpunkt? Also war das da so, ohne du musst ja jetzt die ganzen Internen nicht ausplaudern, aber du kannst natürlich sehr gerne. War das aber der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, ja, also ich glaube, er hat keine Defense gespielt, oder? Wie war das? dass da so ein bisschen der Bruch also gekittet werden sollte, dass da so ein Neuanfang gestartet wurde, oder wie kann man sich das erklären?
Ja, also es ist natürlich nicht gerecht, das jetzt irgendwie auf ein Spiel abzuschieben. Mhm. Oft ist es ja auch so, dass es irgendwie gar nicht jetzt an der Persönlichkeit jetzt, dass es derjenige ein schlechter Spieler ist oder ein schlechter Mensch irgendwie ist, so liegt, sondern dass es einfach nicht passt, dass nicht der richtige Fit ist irgendwie. Mhm. Und ich glaube, das kann man, wenn man jetzt zurückschaut, wie wir vorher gespielt haben und wie wir jetzt spielen, kann man schon sehen, dass da eine deutliche Veränderung gegeben hat. Und dass das für uns auf jeden Fall so eine Initialzündung war, das denke ich, kann man nicht verneinen. Mhm.
Ja, also du bist natürlich auch schon so viele Stationen durchlaufen, so viel Erfahrung in der BBL, du weißt ja so ungefähr ein bisschen, worauf es ankommt. Also diese Teamchemie, dieses Nicht-Passen, ist das eben, kann man das jetzt in dem Fall ein bisschen, ja, detailliert erklären, was passt denn da so genau nicht, wenn es nicht der Charakter ist, wenn es nicht das Sportliche ist?
Ja, also ich sag, ist halt schwierig, also ja. Wenn man so eine Spielphilosophie hat irgendwo, dass irgendwie der Spielertyp einfach nicht in die Philosophie reinpasst, wie der Trainer, Coach, welche Freiheiten er gibt und wie man sie dann ausnutzt oder nicht ausnutzt, dann passt es halt manchmal oder nicht. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass zum Beispiel jetzt, wenn man das Beispiel Allen nimmt, er wahrscheinlich ein bisschen hierarchischere Strukturen braucht. Also wahrscheinlich ein Typen wie Obradovic, der ganz klar sagt, okay, hier darfst du einen Schritt setzen und wenn du den einen halben Meter weiter setzt, so, dann kannst du duschen gehen, so ungefähr, überspitzt gesagt. Und Laden ja eine sehr flache Hierarchie irgendwo hat, den Spielern sehr viele Freiheiten gibt. Mhm. Und wenn dann halt ein Spieler da ist, der das vielleicht ein Stück weit zu weit ausnutzt, dann funktioniert das halt nicht. Ja. Deswegen, die Spielertypen müssen irgendwie dann halt auch ins Konzept irgendwo reinpassen.
Ja, schön erklärt, aber ja, übrigens, ich habe noch mal kurz nachgeschlagen, bist du ein Einser-Abiturient eigentlich? Bei Wikipedia steht, du hast ein total gutes Abitur gemacht.
Ja, das habe ich selber geschrieben. war mir jetzt nicht so bewusst, aber ich habe 2,6 habe ich.
2,6? Okay, dann ändere ich den Artikel aber auch selber. Das ist ja total Durchschnitt. Ja, Phil, wir wollen natürlich nicht über Brian Allen und was weiß ich, über andere Spieler reden, wir wollen auch ein bisschen über dich reden, weil du bist ja jetzt gefühlt schon immer in der BBL. Weißt du eigentlich, wie viele Spiele du absolviert hast mittlerweile?
Nee, weiß nicht. Da dürften wahrscheinlich knapp unter 400, würde ich schätzen.
Das ist ja der Wahnsinn, oder? Also ich habe selber auch nicht nachgezählt, weil das war mir echt zu viel Arbeit, muss ich dazugeben. Das stand nirgendwo. Aber
es sind 396.
Oh, ich habe ja gesagt, okay. Wenn Alex was sagt, dann ist das fachlich fundiert. Ja. Wo zieht's? Also was ist denn so jetzt? Also du bist jetzt ja noch keine 30, oder?
Nee, 28.
Wisst ihr? Was ist denn so noch? Gibt's noch eine Art Planung? Also wegen meiner Frage, wohin wechselst du? Also gibt's doch irgendwelche Pläne irgendwo oder lässt du einfach dich so treiben? Kann es auch nochmal das Ausland werden? Kann nochmal irgendwas dazukommen, wo die Sonne scheint? Oder ist das kein Thema?
Ja, ich denke, das ist auch so ein Stück weit die Frage, so woher man dann nach so einer Zeit irgendwo auch ein bisschen diese Motivation oder diesen Antrieb
nimmt. Genau.
Ne? Das war für mich tatsächlich irgendwo so ein Faktor, reflektierend, zurückblickend. Wenn ich jetzt nach München, auf meine Münchner Zeit schaue, wo ich irgendwie mit gerade 22 irgendwie so alle großen Ziele, die ich so als Kind, die Träume irgendwie hatte, mir erfüllt habe, indem ich mit einem großen Verein unterschrieben habe und A-Nationalmannschaft in dem Jahr die Europameisterschaft gespielt habe. Da war es dann irgendwo okay, davon habe ich immer geträumt und was kommt jetzt? Und letztlich musste ich dann wirklich, das war gar nicht so leicht, irgendwie neue Ziele finden, mich zu motivieren, wo ich jetzt dann hin wollte. Ne? Und ich muss sagen, jetzt in Oldenburg habe ich irgendwie wieder so einen Antrieb, wie ich das so über Jahre nicht hatte. Was ich glaube, jetzt kommt meine Motivation mehr aus dem Spaß, einfach an dem, was ich tue. Und auch, dass ich, als ich auf die 4 gewechselt bin, mich auch noch mal wie so ein Amateur gefühlt habe.
Ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die Anfänge, als du auf die 4 gewechselt bist. Ich muss zugeben, dass wir das als Kommentatoren, ich will nicht sagen, wir haben es halt immer wieder aufs Neue angesprochen, weil natürlich ist das etwas ungewohnt gewesen für uns jetzt als Beobachter. Mittlerweile ist das ja irgendwie Standard. Also wenn ich auch jetzt Spiele sehe bei Bamberg, da spielt auch der Heckmann plötzlich auf der 4 oder der Hackett oder was weiß ich wer. Wie hat sich das jetzt insgesamt so verändert durch diese, was ist so der Hintergrund dieser ganzen Geschichte, dass eben auch Spieler, die nicht ganz so groß sind, auf der 4 spielen und dass es fast schon die Regel ist?
Ja, ich meine, das ist ja eigentlich mehr so eine weltweite Entwicklung im Basketball, dass der Smallball immer mehr im Mittelpunkt steht. Und oft ansonsten eigentlich so die ersten Jahre meiner Karriere hattest du dann immer irgendwie die großen, weißen, langsamen Dreier, so, die so in der Ecke standen und das Spielfeld weit gemacht haben und ab und zu mal reingeworfen haben. Also ich hatte eigentlich jeden Spiel irgendwie gegen Jacobson oder Essekamp oder Hess oder sowas immer ein Matchup, was gut gepasst hat. Und irgendwann habe ich dann irgendwie gegen Point Guards auf einmal auf der 3 gespielt. So, ne? Und deswegen, dann wurden die großen, langsamen weißen Dreier wurden dann immer mehr auf die 4 gerückt. So.
Vermisst du die alten Zeiten, Phil?
Nee, ich hab mir jetzt mein Nest auf der 4 eingerichtet.
Ja, man definiert dich ja über den 3-Punkte-Wurf, also nicht jetzt die Experten, die wissen um deine Stärken auf der 4, aber jetzt sage ich mal so, Philipp Schwethelm ist ja so ein bisschen der Inbegriff auch des Dreierschützen. Wenn du da draußen standst, früher häufiger als jetzt vielleicht, dann war allen in der Halle klar, jetzt kommt ein Dreier und der geht wahrscheinlich auch rein. Das ist doch schon auch ein gutes Gefühl so gewesen, ne?
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass sich dieser Fakt jetzt hoffentlich nicht groß verändert hat.
41% Dreierquote, das ist für dieses
sehr
Jahr
ordentlich.
Das ist sehr ordentlich, ne?
Ist okay.
Also alles ab 40, damit bist du glücklich?
Ja, also Anfang der Saison war es ein bisschen holprig, glaube ich. Jetzt bin ich zum Glück anscheinend wieder über 40 gekommen. Ich hoffe, da geht noch ein bisschen was. Ja.
Gibt es eigentlich Kontakt zum Bundestrainer?
Ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen noch mit Henrik ein Gespräch gehabt. Und auch nochmal über die Perspektiven mit der Lazio gesprochen. Aber dann sind dann irgendwo trotzdem zum Schluss gekommen, dass das vielleicht jetzt doch am Ende nicht so viel Sinn macht, weil dass ich damals aus der Lazio zurückgetreten bin, das hatte ja einen Grund und das war halt bei mir ganz klar diese Rückenproblematik. Und wenn ich jetzt mich für die Lazio committed hätte, dann wäre das irgendwie für so einen 3-4-Jahres-Zyklus gewesen bis Olympia.
Genau.
Und dann wäre ich halt auch schon irgendwie wieder Anfang 30 gewesen und letztlich muss man ganz ehrlich sagen, das sind, wenn die Jungs nochmal ihre Knochen hinhalten, das sind dann da, wo wir die Pausen kriegen. Und wo ich auch jetzt gemerkt habe, die 3-4 Jahre, wo ich im Sommer nicht Nazio gespielt habe, dass ich meinen Körper echt nochmal aufbauen konnte und also auch viel für den Rücken trainieren konnte und stärken konnte. Und dadurch einfach viel besser durch die Saison komme.
Ja, also auch mit so ein bisschen, mit so einem weinenden Auge dabei, ne? Weil ich meine, Nationalmannschaft ist ja schon eine Generation gerade, wo man bestimmt Bock hätte, auch mitzumischen.
Absolut, ja. Also es war, als ich damals aufgehört hatte, war ja überhaupt nicht so wieder eine Perspektive, dass man mal, wenn alle Sterne richtig stehen, es sehr weit bei so einem Turnier schaffen kann.
Genau.
Um vielleicht mal eine Medaille nochmal irgendwie mitzuspielen. Oder es zu Olympia irgendwie zu schaffen. Das war ja damals überhaupt nicht die Perspektive und jetzt ist sie ja durchaus da.
Absolut.
Das hätte mich auf jeden Fall schon nochmal gereizt.
Okay, aber perspektivisch gesehen, um das noch zu Ende zu bringen, du findest, also du hast gerade die Motivation, den Spaß am Spiel in Oldenburg, bist also, auch wenn du den Weg in die Halle nach Gießen und in Tübingen in- und auswendig kennst, auch noch motiviert, hier in Deutschland weiter zu spielen und zu bleiben.
Ja, absolut. Auch wenn du hast ja eben Ausland angesprochen, auch das muss halt immer irgendwie passen vom Timing und so weiter. Also das, wenn ich so auf meine Karriere schaue, das wäre auf jeden Fall eigentlich so eine Erfahrung, die ich noch gerne gemacht hätte. Gut, es ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, ich bin 28, so, ja, ne? Das ist etwas so, was denke ich auch jeden Spieler irgendwie mal reizt, diese Erfahrung zu machen, aber grundsätzlich ist das für mich aktuell überhaupt kein Thema oder irgendwie absehbar. Also das, ich bin irgendwie so in Oldenburg jetzt so eingelebt, dass das irgendwie...
Wunderbar. Ja, wunderbar. Also so, ich meine, Ricky Paulding, es wird ja immer als Beispiel dafür hergehalten, wie dass man sich als Familie da unheimlich wohlfühlt. Ich glaube auch, dass Rashid Mahal-Basic irgendwie deswegen sich so wohlfühlt, hat man gehört, dass man da einfach diese familiäre Atmosphäre hat und sozusagen ein warmes Nest vorfindet, was man natürlich im Privatleben hervorragend genießen kann. Ja, wir haben unser Thema in diesem Podcast heute, ist unter anderem eben auch die Sache, der Aufstieg, sozusagen die Wachablösung im deutschen Basketball mit dem FC Bayern auf der 1 und dem Absturz von Brose Bamberg aktuell auf der 8. Du bist ja nun noch so ein bisschen verbandelt, denke ich mal, emotional mit den Bayern. Du hast ja selber gesagt, dort gespielt. Verfolgst du das, natürlich verfolgst du das, du bist ja in der Liga, aber kannst du das so ein bisschen jetzt auch, siehst du das auch so, dass in diesem Jahr diese Wachablösung vollzogen wurde, dass die Bayern momentan aus deiner Sicht auch unangefochten da oben sind und so gut spielen wie die letzten Jahre nicht?
Ob das jetzt von Dauer ist, das würde ich jetzt einfach mal nicht so bestätigen. Mhm. Aber was jetzt diese Saison betrifft, sehe ich das absolut so. Also ich fand, dass Bamberg letztes Jahr schon für deutsche Verhältnisse eine Jahrhundertmannschaft irgendwie hatte. Ich weiß nicht, ob Bayern das dieses Jahr toppt, aber ich finde auf jeden Fall, dass es auch so eine sehr beachtliche Mannschaft und Leistung ist, die sie da verbringen. Was man einfach, wo man das Gefühl hat, das hat man irgendwie in der Bundesliga noch nie oder noch nicht so oft gesehen. Und ich glaube, woran ich das so ein bisschen festmache, ist eben, was die Bamberger die Jahre zuvor gemacht haben, dass sie sich irgendwie kontinuierlich weiterentwickelt haben. Also sie haben irgendwie den Stamm der Mannschaft gehalten und sich dann gezielt verstärkt. Das haben die Münchner, finde ich, sehr gut gemacht, während die Bamberger jetzt irgendwie so einen Umbruch hatten und da eben irgendwie so ein paar Schaltstellen nicht so funktioniert haben.
Mhm. Jetzt habt ihr diese Saison ja auch international gespielt, also ihr spielt ja immer noch international in dieser Basketball Champions League, die wir jetzt bei Telekom Sport nicht so intensiv verfolgen, weil sie nicht Teil unseres Portfolios ist, aber natürlich schauen wir hin, was ihr dort macht. Mal ganz im Ernst, wusstest du vorher, wo Karsiaka, Holon, Krasnojarsk und Utena liegen?
bei dem einen oder anderen Namen habe ich dann auch, als sie in unserer Gruppe waren, mal gegoogelt, wo das eigentlich ist.
Ist es das schön?
Ich find's tatsächlich spannend, weil irgendwie so Regionen und Hallen und so weiter zu kommen, wo es ansonsten wahrscheinlich so hinzuschlagen wird. Hm.
Ja, ihr werdet ja dort eine Runde weiterkommen. Das ist ja schon mal eine gute Geschichte. Und dann kommen ja nochmal neue Eindrücke auf euch zu.
Ja. Nee, ich finde einfach, diese internationalen Wettbewerbe sind, ich finde sie extrem spannend, weil es einfach wirklich so, das sind jede Liga hat ja irgendwie so seinen eigenen Stil, wie gespielt wird und so weiter, und das sind einfach immer wieder Herausforderungen, so, ne? Sehen, kennenzulernen. Ne?
Dann beschreib uns doch mal, ich habe wirklich keine Ahnung, wo Krasnojarsk liegt. Wie kommt man von Oldenburg nach Krasnojarsk? Was sind die Stationen?
Ich glaube, wir sind von Hamburg geflogen. Mhm. Nach Moskau.
Okay.
Und von Moskau weiter dann nach Sibirien. Wir haben insgesamt 18 Stunden gebraucht.
Ach komm.
5 Stunden Zeitverschiebung. Und was zum Beispiel auch echt, also das fand ich auch eine mega coole Erfahrung, war, dass wir in unserem Zeitrhythmus geblieben sind. Ah. Also wir sind dann da irgendwie um den ihrer Zeit 7 Uhr morgens, nach unserer Zeit 2 Uhr nachts angekommen, haben Abend gegessen. Während die anderen gefrühstückt haben, sind dann um den jederzeit irgendwie 17 Uhr aufgestanden und haben, während die dann halt irgendwie langsam das Abendessen vorbereitet haben, irgendwie gefrühstückt und so weiter.
Das ist ja total lässig eigentlich, ne? Das hat Robert Parrish früher in der NBA gemacht, bei den Boston Celtics. Der hat seine ganze Karriere nach Ostküstenzeit gelebt. Also, okay. Weil der immer diese 3 Stunden hin und her, da hat er keinen Bock drauf gehabt. Aber das und wie viel habt ihr dann gespielt? Also deutscher Zeit dann wahrscheinlich, oder das ist ja Plus ohne Ende, also deutscher Zeit morgens.
Ja, genau. Also ich glaube, das war irgendwie 19 Uhr oder sowas. Wir haben dann irgendwie 13 Uhr, 13.30 Uhr, irgendwie sowas war es dann deutscher Zeit. Also wir haben dann quasi, als dann um 19 Uhr, 19.30 Uhr das Spiel war, haben wir quasi vorher so einen Brunch gehabt. Aber ich habe mich nachher dann mit Brahimo, der ja auch in Gießen gespielt hatte, unterhalten. Der meinte, ey, so im Gegensatz zu den ganzen anderen Mannschaften, die vorher noch Shootaround hatten, was dann bei denen mitten in der Nacht war und so, seid ihr wirklich frisch aufgetreten und bei den anderen hat man irgendwie die Müdigkeit gesehen. Und
wobei ich immer denke, für die Mannschaft da in Krasnojarsk ist es ja noch schlimmer eigentlich, weil die müssen ja zu jedem Spiel so weit reisen, ne? Wenn es nach Italien und Spanien geht. Also das ist ja auch der Wahnsinn.
Genau, dahin noch länger und dann haben sie ja noch noch quasi den nationalen Wettbewerb sind ja auch wahnsinnsfrei. Ne?
Ja,
eben. Brahimo hatte so, meinte, wenn die so das kürzeste ist irgendwie wahrscheinlich 6 Stunden, weil in Russland ist es so, wenn du irgendwo hinfliegst, musst du über Moskau fliegen. Und das ist 4 Stunden von denen weg mit 2-3 Stunden Zeitunterschied.
Mein Gott.
Und wenn zwischen Moskau und Krasnojarsk irgendwie die Mannschaft in der Mitte ist, dann müssen sie erst nach Moskau 4 Stunden fliegen und dann 2 Stunden zurückfliegen. Also so Geschichten.
Um Himmels Willen. Ja, dann würde ich mal sagen, besser ist, dass man morgen einfach noch ein Heimspiel hat, ne? Zum Abschluss der Gruppenphase.
Genau.
Dafür alles Gute. Danke dir für deine Zeit. Vielen, vielen Dank.
Gerne,
sehr nett. Wir verfolgen das Geschehen in Oldenburg weiter, wo Platz 7 nach der Vizemeisterschaft, wie wir gelernt haben, kein Drama ist. Alles ist ruhig, alles ist darauf ausgerichtet, immer besser zu werden. Und ja, das beobachten wir natürlich aus der Ferne. Nicht ganz so weit weg wie Krasnojarsk. Weiter. Ja, danke alles dir, Phil. Klar. Gute Zeit.
Ja, klar, gerne. Danke, bis dann.
Cheers.
Ciao.
So. Das war ein gut gelaunter Philipp Schwedhelm.
Ja.
Ganz alles entspannt,
gut in alles gut in Oldenburg.
Genau. Also, ich meine, im Grunde hat er ja recht, sie sind in zwei Wettbewerben noch vertreten.
Ja.
Das ist ein alter Hase, der weiß, dass man erst in den Playoffs.
396 BBL-Spiele.
Wahnsinn,
ne? Schon eine Menge.
Das ist echt eine Menge. Vor allen Dingen hätte ich gedacht, es wären sogar noch mehr. Weil der sind ja jetzt wie viele Jahre? 11, ne, oder?
Das sind 11 Jahre. Ja, das kommt hin.
Mhm.
Oh. Nenne mir alle BWL-Teams von Philipp Schwedhelm.
Gut, er ist Meister geworden mit Köln und Pokalsieger.
Ist korrekt.
Er hat gespielt natürlich in Ulm, beim FC Bayern.
Oldenburg ist klar.
Oldenburg. Eins fehlt noch, ne?
Eins fehlt noch.
War der nicht auch in Bremerhaven?
Ja, ne? Oh, wow. Sauschlag.
Amazing.
So, wir müssen jetzt.
Du hantierst hier schon wieder mit diversen.
Ja,
das
war weil, ganz nervös. Ja, weil den Kontakt stellen wir jetzt übers Festnetz her.
Aha, okay.
Und deswegen rufe ich jetzt eine Festnetznummer an. Oh, warte mal, jetzt ist was schief.
Kommst du zurecht? Ja, mach's mit dem richtigen Telefon, bitte.
Genau.
Das wäre mir ein Anliegen.
Wir müssen uns beeilen, weil auch dort sind wir natürlich angemeldet und haben ein Zeitfenster angegeben. Und das wollen wir natürlich auch nicht zusätzlich strapazieren. Terre. Und los geht's. So, wir haben ja gesagt, wir setzen die Nordtour fort. Von Philipp Schwedhelm geht's von Oldenburg nach Bremerhaven und da ist der Headcoach, Arne Woltmann. Arne, herzlich willkommen bei uns.
Moin, Männers.
Hallo.
Jo, ich habe gerade noch ein bisschen die Warteschleife gehört. Wir sind die Eisbären. Wie geht's weiter, das Lied?
Gefährlich sind wir.
Gefährlich seid ihr. Ja, bevor wir erstmal über die Konstellation oder beziehungsweise die aktuelle sportliche Lage reden, ob ihr wirklich gefährlich seid. Du bist als Geschäftsführer angefangen in Bremerhaven in dieser Saison, warst ja vorher, wie wir alle wissen, auch Coach und hast dann mittendrin übernommen.
Richtig.
So, warum eigentlich? Also nicht, warum jetzt Sebastian Machowski gehen lassen wurde, das ist ja klar, sportlicher Misserfolg, logischerweise Trainer, schwächste Glied in der Kette. Aber warum hast du das gemacht und nicht jemand anders?
Ja, letztendlich war es mehr oder weniger Wunsch der Gesellschafter, die gesagt haben, ey, wir würden gerne sehen, dass du das machst. Du kennst dich damit aus und ich habe das natürlich, ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen und habe dann auch gedacht, okay, vielleicht kann ich dem Club da mehr helfen als in der Position als Geschäftsführer. Und da fühle ich mich natürlich auch zu Hause und weiß, was ich tue.
Mhm. Als Geschäftsführer nicht, okay, gut.
Als Geschäftsführer, gut, das ist natürlich, war immer noch irgendwo in so einer Phase, musste viele Sachen rausfinden, wie funktionieren die Wege. Natürlich war ich zu dem Zeitpunkt auch schon deutlich weiter, als ich es im Sommer war. Mhm. Aber trotzdem, sag ich mal, vielleicht war das für mich ein leichter Schritt, wieder in meine Komfortzone zurückzugehen. Ob das immer der richtige Weg ist, werden wir dann sehen. Aber generell, da fühlte ich mich zu Hause auf der Bank und in der Halle. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe natürlich das in der Halle sein auch stark vermisst.
Ah, okay. Also auch noch so ein bisschen der eigene Wunsch gewesen, das Ganze rumzureißen. Ist es denn schon rumgerissen jetzt oder was fehlt noch zum Rumreißen?
Das wäre zu viel. Also wir sind sicherlich auf dem richtigen Weg, aber so ein Weg musst du auch zu Ende gehen. Mhm. Wenn du auf der Hälfte des Weges wieder umkehrst, dann wird es schwer mit dem Ankommen.
Ja, was sind denn so die Gründe für den sportlichen Misserfolg für den erstmals in der, also in der, weil man, eigentlich hat man ja gedacht, vom Kader her, da sind ja auch Leistungsträger geblieben, Jordan Hulls oder so, und Geoffrey Grussell ist ein Spieler gewesen, wo ich letzte Saison schon gedacht habe, okay, der hat auf jeden Fall eine sehr gute Perspektive. Was sind aus deiner Sicht die Gründe, dass es sportlich doch nicht so gegriffen hat?
Ja, ich glaube, dass zum einen waren wir zu unkonstant in vielerlei Hinsicht. Wir haben so der Basketball, den Sebastian spielen lassen wollte, das ist moderner Basketball, und ich glaube, da ist er ist Fachmann und er weiß schon, wie das läuft. Ich glaube aber, dass die Spieler überfordert hat. Mhm. Viele Freiheiten, viele Entscheidungen treffen zu müssen. Ich glaube, dass wir mit der Mannschaft, die wir haben, die besser funktioniert, wenn die klare Vorgaben haben. Mhm. Und das war so ein bisschen vielleicht das Problem, was nicht funktioniert hat. Es hätte vielleicht mit der Zeit funktioniert, aber wir haben ja letztendlich, als wir im Sommer, als der Kader stand, haben wir gedacht, okay, es sind viele Leute da vom letzten Jahr, die wissen, wie Sebastian arbeitet und die das umsetzen können, die es ja bewiesen haben, dass sie es umsetzen können, und vielleicht mit den Neuen dazu hat es dann nicht geklappt. Mhm. Und es hätte vielleicht nochmal die gleiche Zeit gebraucht wie letztes Jahr, weil am Ende der Saison hat es ja tatsächlich erst so richtig funktioniert. Und dadurch, dass es diesmal am Anfang gar nicht lief, ist es dann halt so gekommen, wie es gekommen ist. Ne? Mhm.
Finde ich ja eigentlich ein ganz spannendes Thema. Also wenn ich jetzt das so höre, Thorsten Leibert ist ja auch jemand, der zum Beispiel in Ulm schon immer relativ frei spielen lässt. Der hat neulich gesagt, ich habe meine Mannschaft vielleicht damit überfordert mit dem Playbook, mit diesen Freiheiten. Dann haben wir gerade vor 10 Minuten Phil Schwedhelm aus Oldenburg hier bei uns gehabt im Gespräch, der sagte, Mladen Rijencic ist einer, der diese flachen Hierarchien bevorzugt, vielen Freiheiten gibt. Das hat zum Beispiel bei Brian Allen nicht funktioniert, bei dem Spieler. Und jetzt sagst du auch sowas Ähnliches über eure Mannschaft. Ist das ein moderner Trainerstil, der vielleicht bei den Spielern noch gar nicht so angekommen ist? Hat sich da was verändert von der Herangehensweise, auch wie ihr die Spieler coacht, im Vergleich zu früher, zu dem etwas, sag ich mal, hierarchischeren Stil?
Bestimmt. Also ich glaube, natürlich möchte natürlich jeder Spieler so spielen. Du siehst es ja, wie es läuft, wenn du dir die Euroleague-Mannschaften anguckst, wie toll der Ball läuft, wie jeder eine Entscheidung trifft und jedes Rädchen greift ins nächste. So möchte ja jeder spielen. Mhm. Aber Fakt ist, das umsetzen zu können und auch das Verständnis dafür zu haben, was jetzt gerade richtig ist in dieser Situation, das ist natürlich ein gewisses Skill, den du nicht so leicht trainieren kannst. Und selbst wenn du das möchtest, dauert das eine gewisse Weile, bis das greift. Und vielleicht bei uns jetzt gesehen in dieser Phase ist es einfacher, erfolgreicher zu spielen, wenn man klarere Strukturen hat. Wenn man nicht Lösung A, B oder C hat, sondern es gibt nur diesen einen Weg und der funktioniert vielleicht auch nicht immer, aber zumindest muss ich nicht mich entscheiden zwischen 3 anderen Wegen.
Also du hast das Playbook ausgedünnt. Du hast einfach die Hälfte der Spielzüge weggeschmissen und dich konzentriert jetzt also mehr auf 2, 3, 4, 5, 10, 15 Spielzüge konzentriert.
Genau, letztendlich auf beiden Seiten des Feldes, also offensiv, auch defensiv, nicht viele. Wir versuchen, wenige Sachen zu machen, aber die Sachen gut zu machen. Statt viele breit gefächert, auf alles vorbereitet, auf alles Mögliche antworten zu können, sagen wir, okay, wir wollen uns auf gewisse Sachen vorbereiten. Beim einen Gegner ist es vielleicht das, beim anderen Gegner das, aber wir wollen das richtig gut können. Mhm.
Das hat ja jetzt zuletzt funktioniert, habt ein wichtiges Spiel daheim gewonnen. Also die Fortschritte sind erkennbar. Du merkst, dass es der Mannschaft insgesamt gut tut, diese Reduktion aufs Wesentliche?
Genau, ich habe das Gefühl, dass also das Feedback ist auch von der Mannschaft so, dass die sagen, okay, das hilft uns. Mhm. Und die ziehen mit und es ist eine andere Art, sicherlich zu arbeiten, aber die sind all in, habe ich das Gefühl. Natürlich, wenn du paar Spiele gewinnst, dann hast du die Leute natürlich auch auf deiner Seite. Das geht schneller, als man denkt. Also ich glaube, der Moment, als ich auf einmal da stand, vorher im Anzug und jetzt auf einmal in Jogginghose, da haben einige schon ein bisschen geguckt und haben gedacht, was wird das jetzt? Aber das hat relativ schnell, war das okay, das, was wir machen, das kann auch funktionieren und jetzt gehen wir diesen Weg und ja, also von daher, wir haben, glaube ich, sind auf einem guten Wege, aber wir haben noch ein ganzes Stück vor uns.
Jetzt gehen wir mal vom Positiven aus und der Klassenerhalt wird geschafft und du wirst die Mannschaft ins Mittelfeld führen. Wie wird denn dann deine persönliche Perspektive im Verein aussehen? Wirst du dann wieder zum Geschäftsführer oder möchtest du Headcoach dann bleiben?
Also ich glaube, dadurch, dass ich in der glücklichen Lage war, die Geschäftsführerposition für eine Weile zu haben und festgestellt habe, na, ich glaube, dass mir das Coachen doch sehr gefehlt hat und dass mir das auch besser gefällt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich nicht wieder hinter den Schreibtisch zurückkehre, zumindest nicht für so lange Zeiträume, wie ich das als Geschäftsführer getan habe.
Ja, da ist das Basketballblut doch noch das Sportlerblut in den Adern. Du hast natürlich auch schon sehr viel erlebt als Trainer. Du warst ja an der deutschen Nationalmannschaft angedockt und natürlich viele Jahre in Bamberg. Unser Thema im heutigen Podcast ist unter anderem eben auch diese Wachablösung, die da momentan im deutschen Basketball passiert. Also die Münchner sind unangefochten vorne, die Bamberger aktuell auf Platz 8. Inwieweit verfolgt, also du wirst die Bamberger sicherlich verfolgen, aber kannst du aus deiner Sicht das so, hast du eine Erklärung dafür, warum das so wechselhaft bei denen ist, dass die manchmal Panathinaikos Athen schlagen und dann zum Beispiel ja auch gegen euer Team daheim sich wahnsinnig schwer tun und mittlerweile ja auch 7 Spiele verloren haben?
Ich denke, zum einen ist das natürlich der Aderlass, der im Sommer stattgefunden hat, der definitiv das ganze Konstrukt durchgerüttelt hat. Also was Bamberg ausgezeichnet hat, immer zu meiner Zeit, als auch jetzt unter Andrea Trinchieri, dass sie konstant waren in den Leuten, die da waren. Die haben immer wieder mal jemand verloren, aber mussten nicht so ganz viel große Puzzleteile dazu bringen. Mhm. Und jetzt in diesem Sommer natürlich ein ganz heftiger Aderlass. Und dass das nicht so ohne weiteres ausgetauscht werden kann, ist, glaube ich, klar. Sie haben Qualität dazu geholt, aber Leute mit anderen Qualitäten. Mhm. Vielleicht mit mehr Erfahrung. Das hat man, glaube ich, früh in der Euroleague-Saison gesehen, dass sie ein paar Spiele gewonnen haben, die sie in den Jahren davor verloren haben, weil die Spieler einfach eine gewisse Erfahrung mitbringen, wie man solche Spiele gewinnt. Auf der anderen Seite vielleicht, ja, haben sie Jungs gehabt vorher, die in ihrer Prime waren oder vielleicht kurz davor. Und jetzt haben sie halt Jungs, die vielleicht schon ein bisschen drüber sind. Mhm. Ohne Respekt zu sagen, sondern einfach, das ist halt einfach so und die Jungs haben dafür mehr Erfahrung. Mhm. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel ist noch nicht ganz so da, wie man sich das in Bamberg vorgestellt hat oder wie man sich es vielleicht wünscht, auch für den deutschen Basketball, was das angeht, in der Euroleague. Ich glaube aber trotzdem, dass man Bamberg nicht abschreiben sollte. Also wir sind jetzt in einer Phase, wo sie vielleicht nicht ganz so toll dastehen, wie man sich das auch in Bamberg vorstellt. Aber ich glaube, zum Ende der Saison wird man die erstmal schlagen müssen in der Serie.
Ja. Schaust du dir die Euroleague-Spiele vor allen Dingen der Bamberger an und auch mit welchem emotionalen Fundament dabei?
Also ich schaue mir generell, ich versuche so viele Euroleague-Spiele zu sehen, wie es geht. Mhm. Und wenn dann Bamberg dran ist, dann gucke ich auch gern Bamberg, aber nicht nur. Also ich bin wirklich da, dass ich versuche, so viele Spiele wie möglich parallel zu sehen.
Also auch Fenerbahce und alles andere.
Genau. Mhm. Und von daher aber, wenn ich Bamberg gucke, bin ich natürlich für die deutsche Mannschaft, wie in allen anderen internationalen Wettbewerben auch. Ich freue mich immer, wenn deutsche Mannschaften da gewinnen. Und dementsprechend ist das also schön zu sehen, dass der deutsche Basketball international immer sich mehr platziert.
Ja, und Nationalmannschaft natürlich auch.
Und die Nationalmannschaft natürlich auch, keine Frage.
Du bist ja gebürtiger Bremerhaven, ne? Das
ganz
heißt
genau,
also, du siehst
genau
dann schon die Perspektive jetzt auch, wo du bei dem Verein gekommen bist und wo er alles begonnen hat, jetzt dann auch mittelfristig erstmal bei den Eisbären.
Letztendlich auf jeden Fall. Also ich glaube, Der Standort hier hat eine Tradition, ist die 13. Saison in der ersten Liga. Viele Sachen drumherum um das Profiteam, die hier schon sehr gut installiert sind, was den Nachwuchsbereich angeht und so weiter. Von daher würde ich gerne meinen Teil dazu beitragen, dass das hier noch eine ganze Weile so erstklassig bleibt und sich eventuell wieder ein bisschen aus den Niederungen der Liga nach oben bewegt. Mhm.
Ihr habt hier schon ein bisschen Konkurrenz, ne? Das kann man ja auch bei Telekom Sport verfolgen. Die Eishockey-Mannschaft von Bremerhaven, die hat ja wirklich viele Fans und hat die Stadt auch so ein bisschen emotionalisiert. Merkt ihr da, dass euch so ein bisschen da das Wasser abgegraben wird?
Also ich glaube, zum einen ist das für eine Stadt wie Bremerhaven unfassbar schön, dass man zwei Erstligisten in der Stadt hat, die zwei Mannschaftssportarten, die viele Leute in die Hallen bewegen. Natürlich muss man sagen, dass derartige Konkurrenz, was nicht unbedingt die Zuschauer angeht, aber ganz bestimmt in der Sponsorenlandschaft sich niederschlägt, natürlich zum einen nicht ganz leicht ist, gerade wenn es bei uns nicht so gut läuft und bei den Pinguins sehr gut. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das für die Sportstadt Bremerhaven oder für die Sportbegeisterten ist das ein Riesenluxus, dass man diese Möglichkeit hat. Und letztendlich wäre es toll, wenn beide Mannschaften erfolgreich in ihren Sportarten wären.
Ja, das ist wohl wahr. Ist ja auch vielleicht auch eine gesunde Konkurrenz, aber logisch, der Kampf um die Sponsoren, der ist natürlich dann doch ein nicht ganz so einfacher.
Genau, das mit Sicherheit.
So, dann sage ich ganz lieben Dank. Das nächste Spiel für euch beim MBC ganz und genau. Dann in Tübingen.
Das sind zwei wichtige Spiele.
Das sind zwei Kisten, wo man sagen muss, da muss es zweimal eigentlich Schnapp machen, ne?
Also wir würden gerne beide Spiele gewinnen. Ich habe das Gefühl, dass es bei den Gegnern genauso ist. von daher müssen wir doch tatsächlich spielen und dann werden wir sehen,
was da rumkommt. Alles klar. Bedanke mich ganz herzlich für deine Einschätzung. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ich bin froh, dass du deinem Herzen gefolgt bist und das Kribbeln beim Dribbeln spürst.
Danke dir. Gut. Euch noch viel Spaß in der Sendung.
Alles klar.
Bis dann.
Grüße in den Norden. Danke, Arne.
Mach ich. Tschüss.
So. Dann haben wir den Norden abgefrühstückt.
Jetzt können wir wieder zwei Jahre lang über Bayern und Bamberg sprechen. Nee, Moment, wir beginnen gleich, die spielen am Sonntag.
Ja, genau. Wir müssen dazu sagen, dass wir mit unserem Podcast ja auf diese Highlights hinweisen wollen und den Menschen draußen in der Nation mitteilen wollen, dass dieses Spiel stattfindet am Sonntag, Sonntagabend.
Das findet statt.
Genau, das findet statt. Aber wir wollten
extra langer Vorlauf,
30 Minuten. 30 Minuten. Wir beginnen um 19.45 Uhr.
Musst du länger arbeiten?
Ja, ich...
Ja, du bist sowieso dort.
Ich bin dort und...
Ob Rotlicht früh angeht oder nicht,
das ist
schon alten Hasen wie dir,
das ist, macht das nichts aus. Nee, aber ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Ich habe natürlich so ein bisschen Sorge. Ich finde halt diese Euroleague-Ansetzung... Freitagabend spielt Brose Bamberg bei Fenerbahce Istanbul.
Das ist echt... Also meine, das ist die
Woche Alba, Fener, Bayern, das ist
Käse.
Ja. Also wenn es Donnerstag oder Mittwoch.
Ja.
Aber diese Freitagsabendspiele irgendwo, jetzt in dem Fall in Istanbul und dann Samstag zurück direkt nach München, kurzes Regenerationstraining nenne ich das, glaube ich, und dann Sonntag ein Spiel, was richtungsweisend sein kann.
Ja.
Ich weiß es ja nicht. Aber das bleibt so. Das wird sich nicht verändern in der Euroleague im nächsten Jahr. Das
im Gegenteil.
Ich denke, es bleibt alles beim Alten.
Ja. Und also wenn sich's ändert, dann eher noch mehr.
Ja, ich glaube, dass die Aufstockung noch ein Jahr auf sich warten lässt.
Okay.
Also
hast du denn Djordjevic und Bertomeus Umarmung gedeutet?
Oh, die kennen sich einfach nur.
Die kennen sich einfach nur.
Also das ist die Basketballfamilie, weißt du selber, ist eine ganz kleine Familie.
Die kennen sich. Wir umarmen uns ja auch immer, wenn wir uns sehen.
Und du hast ja gerade gehört, selbst in Sibirien läuft einer rum, der schon in Gießen gespielt hat.
Ja, das stimmt.
Das ist eine sehr schöne Geschichte mit diesem sibirischen Ausflug, den die Oldenburger da gemacht haben. So. Wir sind...
Ja, ich habe noch eine Fachfrage an dich, wenn ich dich schon hier habe.
Also keine Trivia, sondern was ist was Separates? Das ist nochmal eine nicht musikalisch unterlegte Frage.
Korrekt. Also wenn du willst, kann ich das trotzdem tun. Aber technisch wäre es machbar, durchaus. Aber ich glaube, du musst dich konzentrieren. Oh. Ich habe hier gerade einen Tweet gesehen von einem User namens Prospect Overseas. Das sind so Menschen, die Talente beobachten, vor allem in Europa. Und die berichten von einem ESPN Insider-Artikel, der aktuelle Top 100 Prospects. Da sind vier Deutsche drin.
Kostja Muschidi, Karim Jallo.
Ja. Also es ist keine Trivia, Wagner ist noch drin.
Moritz Wagner?
Ja. Bonga.
Warum durfte ich nicht zu Ende raten? Auf Bonga wäre ich noch gekommen.
Ja, das war zu leicht, deswegen. Das ist halt hier, das ist keine Kinder.
Top 100 ist da auch eine Reihe.
Nein, also die Reihenfolge ist nicht dabei, also wie hoch sie gerankt sind, aber sie sind zumindest auf dem Radar, wie man sagt.
Okay.
Also meine Frage an dich ist jetzt folgende: Wer hat von denen das meiste NBA-Potenzial oder das the highest ceiling, wie der Deutsche sagt?
Oh, ist eine gute Frage.
Ja, das ist.
Also, Moritz Wagner ist meines Erachtens ein Spieler, der durchaus auch im europäischen Basketball
das sich
sehr gut entwickeln wird.
So ein bisschen Giffey-Style vielleicht. So ein bisschen
Giffey-Style.
Und besser auch.
Genau. Kostja Muschidi hat natürlich.
Hat die Athletik.
Hat die Athletik, scored wie irre, wenn er will.
Hat den Swag möglicherweise.
Hat auch Swag.
Ja.
Der ist nicht ganz unwichtig. Ich glaube aber, dass es von seiner Art recht viel Konkurrenz gibt drüben. Also das ist kein Alleinstellung. Er hat nicht so dieses Alleinstellungsmerkmal, wo ich sagen würde, okay, das ist, also jetzt wie bei Theis zum Beispiel, ja. Lange Arme, Athletik, offensiv Rebound, Block.
Ja, ich weiß, so, was du meinst. Ja. Ja.
Und das beim Kostja sehe ich, das, der hat viel, aber eben nicht diese Alleinstellungsgeschichte. Bonga hat natürlich dieses Alleinstellungsmerkmal. Der Typ ist einfach 2,97 Meter groß und kann Aufbau spielen. Das ist schon speziell.
Und tut das jetzt auch regelmäßig?
Also er tut es regelmäßig.
Jetzt.
Er hat sich entwickelt.
Ja.
Er kann noch nicht werfen, das kann aber noch kommen. Konnte Schröder auch nicht in dem Alter. Also bei Bonga sehe ich das meiste Potenzial, glaube ich. Jallo,
ja, Jallo
hat ist auch so ein Athletik, bisschen, ja, auch Schnelligkeit.
Haben wir jetzt gerade gesehen. Im Eurocup.
Wurf fehlt da auch noch ein bisschen. Da glaube ich aber auch, dass auf dieser Shooting Guard Geschichte, dass da auch noch relativ viele sind, die so sind wie er. Mhm. Bei Bonga ist es einfach so, ich glaube, der ist 2,5 Meter mittlerweile. Der kann natürlich.
Der wächst vielleicht noch.
Der kann die Aufbauposition natürlich nochmal neu definieren. Ne? Das ist gerade in diesem modernen Basketball mit diesem Switchen, der kann ja 4 Positionen verteidigen, wenn er nochmal zulegt im Oberkörper.
Ja.
Kann der 1, 2, 3 und 4 verteidigen. Da kannst du switchen bis zum St. Nimmerleinstag. Also ich würde sagen, das größte Potenzial, wenn ich, ist jetzt so, also ich weiß nicht, ob er es schafft, ich glaube schon, wäre dann Bonga. Ist halt Wahnsinn,
glaubst, der Typ
ist, ist ja 18.
Ja. Ich hätte auf jeden so Fall cool, dass er so viele Minuten kriegt,
diese Saison.
Eigentlich immer Starter, oder?
Ja, genau.
Ja.
Das ist immer vorneweg marschiert.
Und dann, wen wir natürlich jetzt auch mehr gesehen haben, Luis Olinde.
Genau. Der muss natürlich.
Zweimal Starter gewesen,
genau.
Euroleague.
Der muss körperlich halt noch zulegen, ne? Der ist natürlich noch etwas zu schmal für einen Vierer. Der wird ja von vielen, die da eben echt kräftig sind, dann natürlich durch die Gegend geschoben.
Ja.
Aber klar, Athletik, Touch, Werfen.
Touch hat er schon, gell?
Ja, ja, genau. Und
ich bin so oft beim Warm-Up immer nur beobachtet und hat halt nicht gespielt, aber das wirkte schon.
Der hat die Reichweite, der kann. Also nochmal NBA ist nochmal weiter zu werfen. Ne? Also wenn ich sagen würde, der wirft auch Dreier in der NBA, würde ich sagen, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ja, bei dem hoffe ich einfach, dass der so ein bisschen erstmal noch 5, 6 Jahre hier rumwurstelt. Ich meine, vielleicht wird er gedraftet oder Jallo wird gedraftet, aber dann
lassen
die ihn geparkt irgendwo. Und dass sie dann nicht in die G-League gehen, wo sie dann
Projekt Hartenstein
hüpfen für Einsteiger.
Das müsste nächstes Jahr dann, also wenn die Ankündigung wahrgemacht wird vom GM der Rockets, dann müsste Hartenstein ja nächstes Jahr einen Guaranteed-Vertrag kriegen.
Ja,
da bin ich sehr gespannt.
Genau, mit Chris Paul, James Harden und LeBron James.
Ja, möglich.
Starting Five of the Houston Rockets.
Die größte Schock-Headline der letzten Woche. LeBron würde auch mit Golden State
spielen. Ja, ich glaube, das ist klar. Aber Houston kann ich mir gut vorstellen.
Houston, ja, voll. Lakers glaube ich nicht.
Chris Paul ist sein Best Buddy.
Einer der Banana Boat Buddies.
Banana Boat Buddies, genau. Ja.
Oder OKC, wenn sie dann 800 Millionen Luxury Tax hat. Okay, das würde jetzt zu weit
führen. Würde zu weit führen?
Ja.
Wir sind auch durch. Wir haben unser Stundenziel erreicht. Haben wir das? Nicht ganz. Doch? Ja, nein, vielleicht. Doch, haben wir. Und sagen, guten Tag. Guten Tag, natürlich. Wer den Podcast am Mittwoch hört, da gibt es noch mal kurz Bayern bei Vilnius im Eurocup.
Ja.
Das ist aber auch Golden Pineapple Spiel.
ein Schaulaufen, aber Lucic wird zurück sein.
Lucic wird zurück sein, genau. Und
ich mache schon mal ganz langsam die Schlussmusik.
Freitag Panathinaikos gegen, Quatsch, Fenerbahce gegen Borussia Bamberg.
Wanamaker,
das ist 18 Uhr Deutsche 30, glaube ich, oder sowas. Also ja, irgendwas mit 18. Das
ist relativ früh.
Relativ früh, das vergisst man immer, dann ist es schon abends und dann ist das Spiel weg. Und am Sonntag dann 19:45 in Bamberg, Borussia Bamberg gegen den FC Bayern München.
Dein Tipp?
Schwer. Also, ich hätte nicht gedacht, dass Bamberg sich so gut im Pokalviertelfinale hält bei den Bayern. Das war ja auch so ein bisschen überraschend, sage ich mal. Kam ja auch vom Euroleague-Spiel mit Verletzungen. Also Radojevic wird wieder dabei sein. Der ist schon super wichtig.
Ja.
In der Defense da auch mit Booker und so.
Der hat gefehlt.
Ja. Ich würde sagen, es ist everybody's game. Wenn ich meinen aussuchen müsste, wirklich, ja, aber ich, wirklich nur ja, müsste, ja, würde ich
Tipp.
Bamberg sagen.
Wow. Okay. Wir notieren das hier.
Ja.
Und ich werde dich nächste Woche direkt
aber ich weiß nicht, es kann auch sein, ich war neulich im Trainerbüro von Sascha Djordjevic, der Statsheet, der Statistikzettel vom 90-59
Spiel, noch da.
Der hängt, der liegt da nicht, der ist eingerahmt.
Eingerahmt.
Der ist in einem silbernen Alurahmen, liegt der
Kannst du das bitte mal fotografieren? Du als Bayern-Reporter, da gehst ja da aus und ein.
Das ist wirklich so.
Ja.
Also die sind da auch heiß drauf, den Bambergern klipp und klar zu vermitteln, dieses auch. Jahr ist unser Jahr. Also das würde ich auch nicht unterschätzen. Gut, dann würde ich sagen, guten Tag, gute Zeit und ciao for now.
Bis dahin.